Der folgende Talk, die Wissenschaft von Whisky, ist von Lars Fischer. Der ausgebildete Chemielaborant analysierte norddeutsche Abwässer, bevor er an der Universität Hamburg Chemie studierte. Nach dem Abschluss betrieb er einen der ersten deutschen Wissenschaftsblogs. Er ist Redakteur, betreut die Blogplattform Scilogs und betreibt mit Spektrum-Redakteur Mike Zeitz den YouTube-Kanal Wir werden alle sterben. Seine wichtigsten Themen sind Chemie, Geowissenschaften, Infektionskrankheiten, Naturkatastrophen und Quokkas. Mit einem Glas in der Hand durch die Chemie und Physik eines überraschend komplizierten Getränks. Santé!
Ja, herzlich willkommen zur Wissenschaft vom Whisky. Whisky, das schottische und auch zum Teil irische Nationalgetränk, basiert auf Wasser, Hefe, Gerstenmalz. Gerstenmalz wird vergoren, destilliert und muss dann 3 Jahre mindestens in Eichenfässern gelagert werden. Das klingt alles relativ einfach. Tatsächlich ist Whisky allerdings ein außerordentlich komplexes Getränk, chemisch und physikalisch. Ein Haufen Geschmacksstoffe, die auf ganz unterschiedliche Weise in diese Flüssigkeit kommen, die also während dieses mehrstufigen Herstellungsprozesses am Ende den Geschmack des Whiskys ausmachen. Das sind fruchtige Noten, das sind würzige Noten, das sind natürlich die berühmten Rauchnoten. Und es gibt auch Aromen und Geschmacksstoffe, die man nicht drin haben will. Und wie man das vermeidet, wie man die gewünschten Geschmacksstoffe da reinkriegt, die unerwünschten rauskriegt und warum Whisky das Getränk ist, das es heute ist, das werde ich jetzt also in diesem Vortrag in der nächsten ungefähr dreiviertel Stunde erklären. Ich hoffe, ihr habt alle euer geistiges Getränk in der Hand und könnt euch ein bisschen zurücklehnen. Okay, los geht's. Wir haben also beim Whisky, wie gesagt, eine enorme Vielzahl von Aromastoffen, Geschmacksstoffen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise in dieses Getränk kommen. Also wir haben hier, habe ich das mal gezeigt, wir haben die Phenole links oben. Das sind Stoffe, die mit Rauch und mit Torfnoten in den Whisky kommen. Die Ester, die sind oft fruchtig. Die kommen aus der Gärung, dann haben wir Aldehyde, das sind Chemikalien, die von Bakterien hergestellt werden. Lactone kommen aus dem Holz, Alkohole werden von der Hefe natürlich hergestellt und dann gibt es noch eine ganze Menge anderen Schlons, der da drin ist. Und was das ist, wonach der Whisky schmeckt und woher das alles kommt, ja, auf geht's. Also der Anfang beim Whisky ist, wir haben also Gerstenmalz. Gerstenmalz ist einfach, man nimmt diese Gerstenkörner, macht sie feucht, damit sie auskeimen. Und der Sinn der Sache ist, in diesen Gerstenkörnern ist ja Stärke. Stärke ist ein sehr langkettiges Molekül, ein Polymer, das aus Zuckerbausteinen aufgebaut ist. Diese Zuckerbausteine sind aber in der Stärke quasi eingeschlossen. Wir müssen die Stärke aufschließen und dazu benutzen wir den Keimling von der Gerste. Dieser Keimling produziert Enzyme, die die Stärke zerteilen, sodass die wachsende Pflanze eben den Zucker benutzen kann. Das wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen diesen Zucker selbst benutzen, um daraus Alkohol herzustellen und eben nicht, dass dieses kleine Gerstenpflänzchen diesen Zucker auffrisst. Was wir machen ist einfach, wir bringen dieses kleine, harmlose, unschuldige Babypflänzchen einfach um. Das macht man mit Hitze, mit heißer Luft. Diesen Prozess bezeichnet man als Darren. Und dieses Darren ist eben auch der Ursprung des Raucharomas beim Scotch Whisky, einfach weil man früher dieses Gerstenmalz mit Torfrauch getrocknet hat. Und das war natürlich ein nicht klinisch reiner Prozess, sondern das Gerstenmalz hat danach unglaublich nach Torfrauch gestunken. Und so kamen dann eben die Rauchnoten bei der Weiterverarbeitung in den Whisky. Dazu später aber mehr. Wenn wir so dieses Gerstenmalz haben, erste, was passiert ist, das kommt in diese großen Holzbottiche zum Vergären. Was man da im Grunde macht, ist Bierbrauen, aber eben nicht ganz. Beim Bierbrauen kocht man diese Mischung von geschrotetem Gerstenmalz und Wasser, kocht man einmal auf, bevor die Hefe reinkommt. Das macht man beim Whisky nicht und das macht man aus dem gleichen Grund nicht, weswegen man relativ häufig Holzfässer benutzt. Und zwar benutzt man zur Gärung bei der Whiskyherstellung eben nicht nur die Hefe, sondern auch Bakterien. Also Essigsäurebakterien, Milchsäurebakterien, das ist der Unterschied zur Biervergärung. Und diese Bakterien produzieren natürlich nochmal ihre eigenen Aromen. Aber die Hauptsache, der Hauptteil ist natürlich, dass wir die Hefe, das sehen wir hier auch rechts im Bild, das ist jetzt einfach mal die Bierhefe. Und die produziert jetzt erstmal Alkohol und Kohlendioxid. Kohlendioxid verschwindet, Alkohol ist das, was wir eigentlich haben wollen. Aber die Hefe ist ja nicht nur so eine kleine Alkoholfabrik, sondern sie produziert ganz viele unterschiedliche Stoffwechselprodukte. Das sind Signalstoffe, das sind einfach Zwischenprodukte des eigenen Metabolismus. Also eine ganze Reihe von Stoffen, die einfach zur Biologie der Hefe gehören, die dann eben aber auch dem Whisky seine spezifischen Noten geben. Zum Beispiel eine ganz wichtige Stoffgruppe dabei sind die Ester. Man hat zum Beispiel Ethylacetat, das schmeckt nach Banane. Wir haben Amylacetat, das schmeckt nach Pfirsich und so ein Kram. Also wir haben Ester, die ganz intensive, fruchtige Noten erzeugen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Whisky habt, und da dran riecht. Und der duftet jetzt ein bisschen nach Obst, nach hellem Obst. Das sind also diese Ester, die bei der Gärung entstehen. So, ich hatte eben von den Bakterien erzählt. Was passiert jetzt erstmal folgendes? Die Hefe ist ein unglaublich guter Zuckerverwerter. Dieser Zucker, der aus dem Gerstenmalz von unseren ermordeten Babypflänzchen freigesetzt wird, der sorgt also erstmal dafür, dass sich die Hefe ganz massiv vermehrt, Alkohol produziert, den Zucker abbaut. Aber je länger die Gärung dauert, desto weniger Zucker ist da, desto mehr andere Stoffe, Stoffwechselprodukte reichern sich an. Und dann kommt so ein bisschen die Stunde der Bakterien. In späteren Phasen der Gärung kommen also Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien dazu, die Aldehyde produzieren, zum Beispiel Hexanal oder Octanal, die auch sehr leichte, frische Aromen nach grünen Äpfeln machen. Und der Trick ist ein bisschen, diese Bakterien ernähren sich jetzt von anderen, unter anderem von Zucker, brauchen aber auch andere Stoffe. Je länger die Gärung dauert, desto stärker wachsen die Bakterien, desto stärker konkurrieren sie auch mit der Hefe. Und wenn jetzt Mikroorganismen untereinander Krieg führen, was da ja passiert, sie streiten sich um die Ressourcen, dann führen sie diesen Krieg mit chemischen Waffen, also mit ganz unterschiedlichen Molekülen, die sie quasi aufeinander loslassen, mit denen sie sich gegenseitig quasi Signale senden. Also je stärker die Konkurrenz, je heftiger sich diese Mikroorganismen bekriegen, desto reicher wird diese Gärung an potenziellen zukünftigen Aromastoffen. Und deswegen hat es eben auch eine wichtige Bedeutung, wie lange man diese Gärung laufen lässt. Je länger die Gärung läuft, desto komplexer wird das Aroma, das dann in diesen Esternoten, in diesen Alkoholnoten kommt. So, aber am Ende der Gärung, Bakterien hin oder her, das Hauptprodukt, das wir haben wollen, das ist der Alkohol. Wir haben also in diesen Gärbottichen am Ende ein Gärprodukt. mit ungefähr 8 bis 11% Alkohol, also im Grunde ein schales Starkbier. Und das vergären wir dann, das destillieren wir dann, Entschuldigung, diese Destillation ist ein ganz entscheidendes Merkmal der Whisky-Produktion. Beim Whisky benutzt man eine Pot Still, eine solche Destille aus Kupfer. Mit Kupfer, natürlich ist Kupfer total gut, weil es Wärme leitet, aber mit Kupfer hat es auch eine besondere chemische Bewandtnis. Aber der erste Prozess ist natürlich ein physikalischer, die Destillation. Man hat also diese Flüssigkeit mit 8 bis 11% Alkohol, kippt das in diesen Gärbottich, heizt das auf. Und dabei gehen dann in der ersten Destillation natürlich Alkohol, Wasser, Ester, Aromastoff und so weiter über. Und der ganze Schlons aus der Gärung, der bleibt erstmal liegen. Das ist die erste Destillation. Aber Whisky wird mehrmals destilliert, nämlich zweifach oder dreifach. Bei der zweiten Destillation, da passiert nämlich das Entscheidende. Die Destillation funktioniert ja letztendlich über die molekulare Masse, also über das Gewicht dieser Stoffe und auch über die Affinität zu Wasser. Was passiert ist einfach, manche Stoffe wie Alkohol verdampfen früher. Das heißt, wenn man diese Flüssigkeit erhitzt, reichern sich diese leichter verdampfenden Stoffe in der Gasphase an. Ihr könnt jetzt in diesem Bild sehen, man hat also nicht nur diesen Pot da unten, den man heiß macht, sondern man hat diesen langen Schwanenhals, man hat auf halber Strecke manchmal noch diese kugelförmige Ausbuchtung. Und der Sinn der Sache ist folgendes. Wenn man jetzt also in dieser Gasphase eine Mischung aus verschiedenen verdampften Substanzen hat und außenrum ist ganz viel kühle Fläche, wo Sachen kondensieren können, dann kondensieren an der Oberfläche natürlich die schwereren Moleküle, zum Beispiel Phenole, zum Beispiel Fuselöle. Die leichteren, leicht verdampfenden Moleküle, die bleiben in der Gasphase. Das heißt, je höher dieser Hals ist, desto besser, desto effektiver ist die Trennung. Und man kann deswegen an der Form dieser Brennblase, an der Form des Halses, den Charakter des Whiskys erschließen. Wenn man eine Brennblase mit so einem ganz kurzen, kompakten Hals hat, dann hat man einen sehr schweren Whisky, oft auch rauchigen Whisky. Und es gibt eben Destillen, bei denen die Brennblasen sehr lange hochgezogene Hälse haben. Und das sind Destillen, die sehr leichte, und auch sehr fruchtige Whiskys erzeugen, weil eben die Ester, die von der Hefe erzeugt werden, die von den Bakterien erzeugt werden, das sind Stoffe, die sehr leicht in die Gasphase gehen, die sehr leicht flüchtig sind. Und je länger dieser Hals ist, desto stärker reichern sich letztendlich die Ester im Destillat am Ende an. Also kurzer Hals, schwerer Whisky, langer Hals, leichter Whisky, einfach dadurch, dass es durch die kühle Oberfläche eine stärkere Trennung erfolgt. Ein weiterer Punkt ist dabei noch ganz wichtig, man bekommt nicht nur eine räumliche Trennung, sondern man bekommt auch eine zeitliche Trennung. Das heißt, die leichteren, fruchtigen Esternoten, die gehen zuerst in das Destillat, aber dann heizt man weiter und auch die schwereren Sachen, die leichter an den Wänden kondensieren, gehen irgendwann über. Das heißt, man kann den Charakter des Whiskys auch einfach dadurch bestimmen, dass man im richtigen Moment quasi entscheidet, diesen Teil nehmen wir nicht, diesen Teil nehmen wir. Was man da macht, ist, man lässt also den ersten Teil mit sehr leichten Stoffen und auch mit Methanol, den sogenannten Vorlauf, den verwirft man. Dann macht man den sogenannten Cut. Dann hat man so diese Mittelfraktion. Das ist dann der Whisky, den man bekommt. Und irgendwann gehen dann die total schweren Fuselöle rüber, von denen man möglichst wenig haben will in vielen Fällen. Und dann macht man nochmal einen Cut und der Nachlauf, der wird dann wieder abgetrennt. Und wo man diese Cuts setzt, das ist quasi die große Kunst des Master-Distillers, weil man eben über diese räumliche und zeitliche Einstellung den Charakter des Whiskys ganz, ganz stark beeinflussen kann. Okay, der zweite Punkt bei dieser Pot Still ist, es ist Kupfer. Es ist immer Kupfer bei Scotch Whiskys und zwar aus einem Grund. In diesem Fall einen chemischen Grund. Der hat mit Schwefel zu tun. Das Problem ist ein bisschen, dass schwefelhaltige Stoffe, Schwefel ist ja ein essentielles Element des Lebens, wir haben schwefelhaltige Aminosäuren, aber bei der Gärung entstehen schwefelhaltige Verbindungen, die einen Fehlgeschmack erzeugen. Das sind so ja, krautige Noten, das sind fleischige Noten, das sind auch Noten, die so ein bisschen mit Verwesung zu tun haben. Es gibt zum Beispiel einen Stoff, Dimethyltrisulfid, das ist so eine unangenehm fleischige Note. Und dieser Stoff entsteht bei der Gärung und wir sind so empfindlich für diese Substanz, dass wir sie noch in einer Konzentration von 38 Billionstel wahrnehmen. Das heißt, winzigste Konzentrationen solcher Schwefelnoten machen Whisky unappetitlich. Lass uns nach Käsefüßen oder nach Kohlsuppe oder dergleichen schmecken. Deswegen muss man den Schwefel loswerden. Und dafür hat man diese Potstill aus Kupfer. Kupfer ist ein Übergangsmetall, das hat relativ viele Elektronen in der Außenhülle, die alle möglichen Dinge machen können Elektronen von anderen Stoffen akzeptieren, können Elektronen quasi anderen Stoffen übergeben und haben eine starke Übergangsmetalle, haben eine starke Affinität auch zu Schwefel zum Beispiel. Und was in letzter Konsequenz passiert, ist, dass sich die Kupferdestille auflöst. Man hat also kleine Mengen Kupfer in diesem ganzen System, also einerseits in der Vorlage, wo es blubbert und der Dampf entsteht, da ist viel Kupfer drin. Man hat aber, weil das Kupfer aus den Wänden rausgeht, auch Kupfer am Ende im Destillat, im fertigen Whisky. Und dieser Kupfer führt eben dazu, dass diese Schwefelverbindungen, wie zum Beispiel die Methyltrisulfid, dass die abreagieren, dass sie zu Sulfaten reagieren, zum Beispiel, dass man sie nicht schmeckt. Also diese Kupferdestille ist entscheidend dafür, dass unangenehme schwefelartige Fehlaromen verschwinden. Und eine Konsequenz ist, dass sich bei der Destillation von Whisky diese Kupferdestille langsam aber sicher auflöst. Das heißt, diese Kupferwand wird immer dünner, immer dünner, immer dünner, weil immer die ganze Zeit Kupfer da in die Lösung geht, um den Schwefel abreagieren zu lassen. Und nach 20 Jahren und so weiter muss man eben diese Kupferdestille ersetzen. Es gibt den Mythos, der bei Whisky-Tastings immer gerne erzählt wird, dass eine Destille, die quasi ihre Potstill nach 20 Jahren ersetzen muss, dass die Leute dann mit so einem kleinen Hammer rumgehen und jede einzelne Delle der alten Potstill reproduzieren, weil das angeblich den Geschmack ganz entscheidend beeinflusst. Das stimmt nicht. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die Destillen total gut darauf achten, dass ihre Potstills eben die gewünschte Form haben, dass der Hals, der den Charakter des Whiskys so stark bestimmt, dass diese Form produziert wird. Also die Destille ist einfach ein ganz wesentlicher Teil des Prozesses. So, ich habe gesagt, die Potstill führt dazu, dass der Schwefel abreagiert zu Sulfid. Zu Sulfat. Das stimmt aber nicht ganz. Es hat sich in den letzten 10 Jahren herausgestellt, dass tatsächlich etwas anderes passiert. Die schwefelhaltigen Stoffe werden umgesetzt zu weiteren Aromastoffen. Hier ist einfach mal eine Aufstellung dieser schwefelhaltigen Substanzen, die man in den letzten Jahren im Whisky gefunden hat. Und früher hat man eben gesagt, Schwefel im Whisky ist ganz, ganz, ganz scheiße. Will man nicht haben und deswegen lässt man das abreagieren. Was man heute weiß, ist, dass diese komplexeren schwefelhaltigen Aromen eine ganz wesentliche Rolle für zum Beispiel fruchtige oder auch würzige Noten spielen, weil sie in ganz, ganz, ganz winzigen Konzentrationen auftauchen, aber eben auch in ganz winzigen Konzentrationen von uns wahrgenommen werden. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Molekül, das hier auf der rechten Seite zu sehen ist, das 3-Mercaptohexan-1-Ol. Das schmeckt nämlich nach Maracuja. Ich bin großer Fan von Maracuja und bei einem anderen Whisky-Vortrag hat mir der Kollege, mit dem ich den Vortrag normalerweise zusammen mache, hat gesagt, hier, guck mal, ich habe hier einen Whisky, der schmeckt nach Maracuja. Ich habe noch nie einen Whisky geschmeckt, der nach Maracuja schmeckt. Und dieser Maracuja-Whisky, diesen Geschmack, verdanken wir dann eben dieser spezifischen Schwefelverbindung, die in dem Moment offensichtlich durch Zufall in relativ größerer Menge entstanden ist. Aber natürlich ist auch das, diese ganze chemische Umsetzung, dieser ganze Prozess, auch das ist natürlich ganz entscheidend vom Kupfer gesteuert und deswegen trinkt man, zumindest aus meiner Sicht, da kriege ich wahrscheinlich Prügel für, aus meiner Sicht trinkt man einfach keinen Whisky, der aus einer Edelstahldestille kommt. So, der nächste Punkt, wenn wir den Kram also destilliert haben, dann bekommen wir ein Destillat, das nennt man New Make oder Feinbrand auf Deutsch. Das ist im Grunde diese destillierte, ja, das ist eine Art Getreideschnaps. Das ist dieses destillierte Bier. Der entscheidende, und diesen Feinbrand, wenn ihr mal so in der Destillerie seid und die Gelegenheit habt, mal so einen Feinbrand zu probieren, macht das mal. Das schmeckt wie, ja, wie so eine Art leichter Korn. Ein bisschen fruchtiger, ein bisschen komplexer als jetzt als normaler Getreidealkohol, aber im Grunde ist das, was da aus der Destille kommt, einfach ganz normaler, klarer Schnaps. Was den Whisky zum Whisky macht, das ist die Fassreifung. Und um das mal zu illustrieren, habe ich diese Darstellung. Auf der linken Seite haben wir jetzt haben wir ein New Make und wir haben hier eine Darstellung. Wer so ein bisschen Chemiehintergrund hat, und das reicht eigentlich Schulchemiehintergrund, wird relativ schnell erkennen, was diese Grafik darstellt. Das ist einfach nur eine Art und Weise, die Vielfalt der Stoffe im Whisky grafisch darzustellen. Denn wir haben auf der Y-Achse die Anzahl der Wasserstoffatome im Molekül geteilt durch die Anzahl der Kohlenstoffatome im Molekül und auf der X-Achse die Anzahl der Sauerstoffatome im Molekül geteilt durch die Anzahl der Kohlenstoffatome. Und ich habe unten jetzt mal so ein paar Beispiele gezeigt, an denen man ganz gut sieht, wie das funktioniert, wie diese Aufteilung funktioniert. Man kann also, hier wir haben Ethylpalmitat, das ist ein Ester, wir haben Guaiacol da unten, ein Phenol. Und wenn wir uns jetzt den New Make hier in der linken Seite angucken, dann sehen wir zum Beispiel einen riesen dicken grünen Punkt, der beim H durch C Verhältnis von 2 ist. Und beim H durch C Verhältnis von 2, da sehen wir Ester. Das heißt, wir haben einen riesen Batzen fruchtiger Ester da oben. Und wir haben da schräg rechts darunter noch so ein bisschen Gekrösel von ein paar anderen Substanzen. Und wenn wir dann Wenn wir dann mal hingucken, was das ist, dann sehen wir, natürlich habe ich die Beispiele entsprechend gewählt, dass sie in der Region von diesem Guayacol, von diesem Rauchphenol, von diesem Raucharoma sind. Das heißt, wir sehen an dieser Darstellung, naja, wir haben eine ganze Menge sehr leichter, sehr fruchtiger Ester da drin und wir haben auch Stoffe, die aus Raucharomen kommen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist aber, auf der rechten Seite, das ist ein fertiger Whisky nach mehreren Jahren Fasslagerung. Und was man natürlich da immer noch sieht, man sieht immer noch diese grünen, diesen grünen dicken Punkt beim H durch C Wert von 2. Also man sieht da immer noch diese Ester. Und man sieht eben auch hunderte, tausende von Stoffen, die während der Fasslagerung neu in den Whisky reingekommen sind. Und dieses Bild stellt eben dar, welche große Bedeutung die Fasslagerung eben für den Whisky hat, für die Farbe des Whiskys, aber natürlich auch für das Aroma des Whiskys. Und wie gesagt, wenn ihr mal in einer Destille seid und euch das erklären lasst, dann probiert nicht nur den Whisky, sondern probiert auch mal den Feinbrand, weil ihr dann eben sofort merkt, welche entscheidende Bedeutung die Fasslagerung für den Whisky hat. So, beim Whisky lagert man in Eichenfässern. Das sind keine frischen Eichenfässer, sondern das sind immer gebrauchte Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Das sind also Bourbonfässer. Das heißt, da wird dieser amerikanische Getreide-Whisky drin gelagert. Und wenn das einmal passiert ist, dann kommen die nach Schottland und der Scotch-Whisky wird in diesen schon gebrauchten Bourbonfässern eingelagert. Und diese Holzfässer, diese Eichenfässer, die werden von innen ausgebrannt. Und zwar in verschiedenen Graden quasi. Man kann diese Fässer von innen einfach so ein bisschen erhitzen. Man kann sie aber auch, das gibt's auch, man kann sie komplett verkohlen. Und der Sinn der Sache ist eben, dass bei diesem Erhitzen natürlich auch die Bestandteile des Holzes aufgeschlossen werden. Holz besteht aus Zellulose einerseits, also es ist, Zellulose ist wie Stärke ein Polymer aus Zucker. Das heißt, wenn man Holz aufheizt, zersetzt sich diese Zellulose und man bekommt so Zuckerabkömmlinge. In der Grafik hier auf der rechten Seite sieht man diese Zuckerabkömmlinge tendenziell in der Ecke rechts oben. Der zweite Bestandteil von Holz ist Lignin. Das ist ein Polymer aus unter anderem aus Einheiten mit Benzolringen. Das ist wesentlich stabiler chemisch und physikalisch, aber auch das Lignin zersetzt sich natürlich und aus dem Lignin entstehen eher so phenolische Stoffe, die man ja im Diagramm rechts eher so in der Mitte beim O durch C Verhältnis von 0,5 findet. Also der große, dicke Block da in der Mitte, das sind die Ligninabkömmlinge. Also dieses Zersetzen des Holzes mit Hilfe von Hitze ist ein ganz entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Aspekt dabei, wie Bestandteile des Holzes, die eben die braune Farbe machen zum Beispiel, die aber auch einen ganz entscheidenden Teil der Geschmacksnoten hinzufügen, wie der Kram in den Whisky kommt. Es gibt drei verschiedene quasi Arten, drei verschiedene Kategorien der Fassreifung. Die eine Kategorie, die habe ich schon erwähnt, das ist die sogenannte additive Reifung. Additiv einfach, weil da Sachen aus dem Holz in den Whisky gehen, nämlich die Zuckerbestandteile der Zellulose, die Zersetzungsprodukte des Lignins, aber zum Beispiel auch Stoffwechselprodukte des Baums. Genauso wie Hefe bei der Gärung ist der Baum, aus dem das Fass gemacht wurde, das ist ja ein kompletter Organismus. Und der hat ganz, ganz, ganz viele Stoffwechselprodukte und einige von denen gehen auch in den Whisky und machen da spezielle würzige Noten. Zum Beispiel das Whisky-Lacton, das ich jetzt hier unten nochmal aufgezeichnet habe, das ist ein ganz wichtiges Stoffwechselprodukt, das aus der Eiche, in den Whisky geht und das macht würzige, rosige Noten, würzige, blumige Noten auch. Es gibt verschiedene Whisky-Laktone, verschiedene Stereoisomere, also verschiedene räumliche Formen dieser Laktone. Die haben alle unterschiedliche Aromen, aber das sind Stoffwechselprodukte der Eiche, die eben additiv in den Whisky reinkommen. Eine ganz wesentliche Komponente, ganz entscheidende Komponente, die additiv vom Fass in den Whisky kommen, sind zum Beispiel auch Vanillearomen, Vanillin. Und das ist ein ganz, das ist ein Merkmal dieser Weißeichenfässer. Ne? Also das Vanillin entsteht, wenn sich das Holz relativ stark zersetzt. Also wenn ihr einen Whisky mit relativ starkem Vanillearoma habt, dann ist das ein Bourbonfass, ein Ex-Bourbonfass, das innen sehr, sehr stark erhitzt wurde. Es wurde innen sehr stark verkohlt. Wenn sich diese Weißeiche durch diese Verkohlung stark zersetzt, dann entstehen eben diese Vanillearomen und gehen in den Whisky. Und wenn Whisky nach so einem Fass, zum Beispiel in einem europäischen Weinfass oder einem europäischen Sherryfass reift, dann ist dieses Fass meistens aus der europäischen Eiche. Und diese europäische Eiche, die erzeugt nicht so viele Vanillearomen, sondern aus diesen Eichenfässern kommen mehr Gerbstoffe. Das heißt, sie haben so dieses trockene, herbe Mundgefühl. Ja, also das ist das, was man bei Whiskys zum Beispiel aus Sherryfässern hat. Gut, die zweite Komponente der Fassreifung, das ist die subtraktive Reifung und ihr habt alle schon mal vom Angel's Share gehört. Das ist einfach der Anteil des Alkohols, der bei der Fasslagerung, das liegt ja 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre und währenddessen, das Holz ist nicht komplett luftdicht, nicht komplett gasdicht und während dieser ganzen Lagerzeit verdunstet natürlich auch Alkohol und deswegen haben Whisky-Lager, Fasslager von Destillerien, auch immer so ein schönes Aroma, würzig, fruchtig, weil natürlich nicht nur der Alkohol verdunstet auch, sondern es verdunsten die leicht flüssigen Ester, es verdunsten Aldehyde wie Acetaldehyd. Acetaldehyd ist zum Beispiel ein Stoff, der so ein bisschen dafür sorgt, dass sehr junge Whiskys sprittig schmecken. Und je länger so ein Whisky lagert, desto mehr geht so das Acetaldehyd raus oder wird eben chemisch zu Essigsäure umgebaut. Dadurch schmecken Whiskys eben reifer, weil solche Stoffe rausgehen, weil auch diese leichten, jungen Fruchtnoten, die Ester rausgehen. Aber mit dem Angel Share verdunstet natürlich auch ein Teil des Alkohols. Das stimmt aber nicht ganz. Der Klimawandel führt nämlich dazu, dass man bei einigen schottischen Whiskys inzwischen einen negativen Angel Share hat. Der Hintergrund ist folgender. Normalerweise ist Schottland ja relativ feucht und relativ kühl. Das heißt, es ist relativ viel Wasser, relativ viel Luftfeuchtigkeit in der Luft. Und diese Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass das Wasser aus dem Whisky nicht so leicht verdampft. Der Alkohol verdampft natürlich immer noch leicht. So, der Klimawandel führt in Schottland dazu, dass es wärmer und trockener wird. Das heißt, dieser quasi Luftfeuchtigkeitseffekt, der das Wasser in den Fässern hält, der verschwindet, es verdunstet deutlich mehr Wasser als Alkohol, einfach weil die Luft so trocken ist. Luft ist trockener und wärmer. Und plötzlich hat man in einem Whisky nach der Fasslagerung mehr Alkohol, als man am Anfang drin hat. Und zwar nicht, weil irgendjemand Alkohol reingeschüttet hätte, sondern einfach, weil mehr Wasser verdunstet ist als Alkohol. Und dieser negative Angel Share klingt natürlich erstmal super angenehm, ist aber durchaus ein gewisses Problem natürlich, weil man dann ganz anders kalkulieren muss bei der Whisky-Herstellung. Die dritte Stufe der Fassreifung ist die sogenannte integrative Reifung. Und das sind all die chemischen Prozesse, die eben im Whisky stattfinden, einfach weil da natürlich auch ein bisschen Kupfer aus der Destille noch drin ist, durch die Wände diffundiert Sauerstoff rein, und Sauerstoff ist auch ein aggressives Molekül, das chemische Umsetzungen verursacht. Das heißt, was passiert, ist eben, dass unter Mithilfe einerseits der verkohlten Holzwände, andererseits des Kupfers, da werden zum Beispiel Alkohole nochmal verästert, es werden Aldehyde zu Säuren gemacht, das heißt, auf diesem Wege verschwinden leichtere, jüngere Noten, der Whisky wird ein bisschen schwerer, ein bisschen voller, ein bisschen reifer, dann hat man natürlich auch den permanenten oxidativen Abbau der Substanzen im Fass. Das heißt, man hat auch bei den Verbindungen im Holz eben chemische Veränderungen, die also im Laufe der Zeit eben dazu führen, dass wir dieses klassische, ja, runde Aroma des reifen, des lange gereiften Whiskys bekommen. Also das heißt, es gibt eben diese drei Effekte der Reifung. Das eine ist die additive Reifung, Zeug kommt aus dem Holz, die subtraktive Reifung, Zeug verschwindet einerseits in die Luft, andererseits auch ins Holz. Zum Beispiel ein rauchiger Whisky, der ganz lange gelagert ist, der wird einen großen Teil seiner Rauchnoten verlieren, weil diese Phenole, diese Rauchnoten, einfach vom verkohlten Holz adsorbiert und aus dem Whisky rausgezogen werden. Also wer sehr rauchige Whiskys mag, sollte nicht zu lange gelagerte Whiskys trinken, weil da die meisten Phenole da verschwunden sind. Und schließlich also die additive Reifung, wo Kupfer und Sauerstoff eben noch eine ganze Menge Aromastoffe weiter oxidieren, weiter umsetzen und das Aroma dadurch eben komplexer machen. So, dann ein Punkt, der immer diskutiert wird, sollte man oder darf man Whisky mit Wasser verdünnen? Ich beantworte das einfach mal kurz. Es gibt auch eine längere Version dieser Antwort, aber das erspare ich euch heute. Der Witz dabei ist folgender. Wenn man sich Whisky anguckt hier, dann könnte man meinen, okay, das ist eine relativ homogene Mischung aus Ethanol und Alkohol und Wasser, weil die beiden so gut ineinander mischbar sind. Aber sie sind nicht wirklich perfekt ineinander mischbar. Und das führt zu folgendem Effekt. Der Ethanol wird aus der Masse, aus dem Körper des Wassers rausgedrückt zum Rand. Und all die anderen Stoffe, zum Beispiel Phenole, diese Aromastoffe, die leichter in Alkohol löslich sind als im Wasser, das sind die meisten von ihnen, zum Beispiel Phenole, zum Beispiel Ester, die sind alle nicht so doll in Wasser löslich, die sind besser in Ethanol löslich, weil Ethanol ein besseres Lösungsmittel ist. Das heißt, wenn sich der Ethanol als Schicht an der Oberfläche des Wassers sammelt, nimmt es quasi die Geschmacksstoffe mit. Und was jetzt passiert, ist einfach folgendes. Wenn man Whisky mit Wasser verdünnt, dann drängt man den Ethanol an die Oberfläche, denn der Ethanol, der Alkohol, sammelt sich umso stärker an der Oberfläche, je mehr Wasser die Lösung enthält. Das sieht man da unten in den Diagrammen. Das ist experimentell und wie man hier auch in der Abbildung sieht, das ist ein Computermodell, Molekülmodell dieses Prozesses. Also je mehr Wasser in der Lösung ist, desto stärker sammelt sich der Alkohol am Rand, desto stärker sammeln sich Aromastoffe an der Oberfläche, eben am Rand. Und der Witz ist folgender. Wenn wir jetzt also den Whisky in den Mund geben, auf die warme Zunge geben, dann gehen natürlich viel mehr Aromastoffe sofort in die Luft, wenn sie außen in dieser Außenschicht sind, wenn sie quasi schon in Startposition an der Wasseroberfläche sitzen. Und damit wir schmecken ja nicht mit der Zunge, sondern tatsächlich mit der Nase. Das heißt, diese Aromastoffe müssen erst in die Luft, um in die Nase zu kommen. Und deswegen ist es total sinnvoll, so einen schönen Whisky mit ein bisschen Wasser zu verdünnen, einfach um die Aromastoffe an die Oberfläche des Wassers zu drücken, damit sie im Mund schneller in die Luft gehen, damit wir mehr von diesen Aromastoffen in die Nase kriegen. Das heißt, bei vielen Whiskys kann es sehr sinnvoll sein, vorm Trinken ein bisschen Wasser dazu zu geben, einfach weil diese leichter in Alkohol löslichen Aromastoffe dadurch verfügbarer gemacht werden. Aber natürlich ist auch das kein goldenes Gesetz, sondern man kann das natürlich immer halten, wie man mag, aber die Botschaft ist, ja, es ist völlig legitim, Whisky mit Wasser zu verdünnen. Wenn ihr also Whisky mit Wasser verdünnt, habt ihr die Wissenschaft auf eurer Seite. Ganz zum Schluss die Frage nach dem Rauch. Natürlich ist dieses Raucharoma ein ganz entscheidender, ganz wesentlicher Teil der schottischen Whisky-Tradition. Die Realität ist natürlich, dass nur ein kleiner Teil der Scotch-Whiskys wirklich rauchig ist, aber diese Raucharomen, Torfaromen, die gehören zur Identität. Und deswegen, heutzutage muss man ja auch Gerstenmalz eigentlich nicht mehr über Torfrauch trocknen, sondern man hat Gasbrenner, Heißluftbrenner. Heutzutage fügt man diese Raucharomen dann künstlich hinzu, einfach wenn man sie haben will. Erstaunlicherweise ist Rauch aber eines der letzten ganz großen Rätsel der Whiskyforschung. Es ist ja so, wer Whisky trinkt, der weiß, es gibt Whiskys, die schmecken nach Lager. Die schmecken eher nach Lagerfeuer, die schmecken eher würzig, schmecken eher holzig. Und dann gibt es eben andere Whiskys, in denen das Raucharoma scharf oder medizinisch oder sogar salzig schmeckt. Und es ist eine bis heute zum Teil ungeklärte Frage, woher das eigentlich kommt. Ja, woher kommt es eigentlich, dass bestimmte Whiskys ganz klar nach Krankenhaus schmecken und andere Whiskys nach Lagerfeuer? Und es gibt aber Erklärungsansätze. Zum Beispiel ist dieses Krankenhausaroma. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar hat man früher, und man macht das heute immer noch, so Stoffe wie Phenol oder Cresol, also diese ganz kleinen phenolischen Substanzen, die hat man früher aus Steinkohlenteer destilliert und als die ersten medizinischen Desinfektionsmittel benutzt. Das heißt, was wir im Whisky als Raucharoma wahrnehmen, sind tatsächlich Desinfektionsmittel, die man heutzutage auch in medizinischen Produkten immer noch findet. Und deswegen schmecken einige rauchige Whiskys ganz intensiv nach Krankenhaus. Dann gibt es diese Geschichte, dass man bei manchen rauchigen Whiskys das Salz und das Meer rausschmeckt. Und da ist ja ein bisschen das Blöde. Salz, na klar kann man sich vorstellen, dass Torf aus der Nähe des Meeres relativ viel Salz enthält und dass beim Verbrennen dieses Salz im Gerstenmalz landet. Das Problem ist, das Salz geht nicht durch die Destillation durch. Das heißt, Whisky, der eine Salznote hat, was wir da schmecken, das ist kein Salz. Kann kein Salz sein, rein physikalisch nicht. Und was wir da schmecken, sind wahrscheinlich Phenole, die mit Brom oder Jod verändert sind. Brom und Jod sind eben Elemente, die man eben im Meerwasser und eben in der Seeluft zu größeren Anteilen findet. Also Küstenbewohner kriegen genug Jod, die kriegen keinen Kopf. Weiter im Binnenland haben die Leute Schilddrüsenprobleme, weil sie zu wenig Jod kriegen. Also Brom und Jod und so Kram sind eben im Meerwasser und landen dann auch im Torf. Und einer der Stoffe, die man da identifiziert hat, ist 2,6-Dibromphenol. Also das heißt Phenole, Raucharomen, die Brom oder Jod im Molekül haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit für dieses Meeraroma verantwortlich. Aber darüber hinaus ist es tatsächlich noch nicht geklärt, wie es eigentlich dazu kommt, dass bestimmte rauchige Whiskys vielleicht nach Meer schmecken oder nach Krankenhaus. Man kann es nämlich nicht, man kann nicht die Raucharomen chemisch analysieren und auf dieser Basis sagen, okay, deswegen wird dieses eher nach Krankenhaus und das eher nach Lagerfeuer schmecken. So weit ist man noch nicht. Und da gibt es eben so ein bisschen Vermutungen. Es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass eine bestimmte Moossorte, das Sphagnummoos, eigene Phenole herstellt, die ein bestimmtes maritimes Aroma auch erzeugen. Es gibt die Theorie, dass kleine Moleküle eher scharf und medizinisch schmecken und größere Moleküle, zum Beispiel das Syringaaldehyd oder die Sphagnumsäure, die ich hier mal gezeigt habe, dass die dann eher nach Lagerfeuer schmecken. Bis jetzt hat man das quasi in der chemischen Analytik noch nicht nachweisen können. Es ist einfach ein großes Rätsel. Allerdings gibt es ein Aroma, das aus dem Rauch kommt, das aus dem Holz kommt, nämlich das Furfural. Das kennen wir aus einer ganz, ganz anderen Quelle, die wir als Geschmacksnote im Whisky überhaupt nicht finden, nämlich Kaffee. Furfural ist also ein Stoff, der Kaffeearoma vermittelt. Der ist ganz oft im Rauch, in diese Raucharomen mit drin. Ich habe aber noch keinen Whisky getroffen, der nach Kaffee schmeckte. Also ein weiteres Rätsel, warum schmeckt der Aromastoff vom Kaffee im Whisky nicht nach Kaffee? Also gibt da noch eine ganze Menge zu erforschen, was es mit den Geschmacksstoffen des Whiskys auf sich hat, was es also mit dem Raucharoma auf sich hat, wie sich die schwefelhaltigen Substanzen während der Destillation, während der Reaktion mit dem Kupfer verhalten, welche Bakterien, welche Rolle bei der Gärung spielen. All das, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich nur ein kurzer, knapper Ausschnitt von all dem, was man über die Chemie und Physik des Whiskys weiß und vor allem auch noch nicht weiß. Ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr hattet auch ein schönes Glas in der Hand und konntet das ein bisschen genießen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche auch weiterhin viel Spaß mit den anderen Talks.
Willkommen zurück. Ich habe jetzt Lars Fischer hier mit bei uns im Stream, um eure Fragen aus dem
Ich
IRC
kann
und den
dich leider
sozialen
nicht
Medien zu
hören.
beantworten. Dann probieren wir es so nochmal. Geht's jetzt?
Ja, ich mache hier mal lauter, dann geht das. Jo.
Sehr gut. Die erste Frage: Was sagt man denn eigentlich beim Whisky trinken? Sagt man da Prost oder gibt es da andere Begriffe?
Naja, man sagt quasi auf Schottisch, Sainte Va, also Sainte, Das machen Poser sehr gerne. Ich persönlich sag Prost. Weil beim Whisky, wie bei den meisten anderen Getränken, geht ja in letzter Konsequenz, es muss schmecken, es muss Spaß machen, es muss allen gefallen. Und ob man das nun richtig macht oder ob man dann nun seinen eigenen Kram macht, ist in letzter Konsequenz egal.
Wie kommst du denn eigentlich dazu, dass du dir Whisky in diesem Detailgrad und von diesem Ansichtswinkel, also auf der chemischen Seite, anzuschauen?
Das liegt ein bisschen daran, dass Whisky mehrere Verarbeitungsstufen hat, die alle chemisch und physikalisch interessant sind. Das heißt, das hat mich von Anfang an schon natürlich als Chemiker interessiert, einfach weil das so vielseitig ist. Der andere Punkt ist, da muss ich ein bisschen Werbung machen, da hat nämlich mein Arbeitgeber Spektrum der Wissenschaft irgendwann mal gesagt, warum machen wir für unsere Abonnentinnen und Abonnenten nicht mal öffentliche Whisky-Tastings? Lars, du trinkst doch Whiskys, du kannst doch bestimmt was dazu erzählen, mach mal hinne. Und ja, ich habe hinne gemacht und seitdem gibt es also diese Whisky-Vorträge, die ich nicht nur für Spektrum, sondern eben auch in verschiedenen anderen Umständen halte. Aber es hat sich so ergeben. Es ist ein schönes Getränk, es ist ein schönes Thema, es ist eine sehr vielseitige Wissenschaft, sehr vielseitige Chemie.
Was ist denn dein Lieblingswhisky?
Oh, also darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Ich trinke tatsächlich sehr gerne einen walisischen Whisky, den Pandaren. Das ist die einzige Whisky-Destillerie in Wales. Ich habe persönliche Verbindungen zu Wales. Ich habe da eine Weile studiert. Ansonsten, ja, ist ein bisschen situationsabhängig. Beaumont 15 ist ein ganz leckerer, den man auch im Supermarkt kriegt, dankenswerterweise, und man wird auch nicht arm dabei. Aber andererseits, es gibt immer wieder Whiskys, die mir empfohlen werden bei Vorträgen oder so. Also es gibt keinen wirklichen Lieblingswhisky. Probier mich einfach durch.
Aus dem Chat kam nochmal die Frage, warum sagen viele, es sei eine Sünde, den Whisky mit Wasser zu verwässern?
Schwierig. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge Posertum bei. Man muss natürlich auch sehen, Whisky klassisch kommt mit 60-70% Alkohol aus dem Fass. Das heißt, bei den allermeisten Whiskys, die man mit 40-45% so kaufen kann, wird auf jeden Fall erstmal mit Wasser verdünnt. Das heißt, das passiert einfach von Natur aus. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, so ein Experte zu sein, es richtiger zu machen als andere. Aber ich sage immer, es muss schmecken, es muss Spaß machen, es muss eine gute Zeit vermitteln und da gibt es kein richtig und kein falsch. Also da ist auch eine ganze Menge wirtschaftliche Geschichte hinter. Whisky ist ein bisschen eine Hipsterbrause. Da spielen sich Leute mit auf und das trinken Leute gerne. Und natürlich wie bei Wein, wo dann alle möglichen Leute, alle möglichen Trockenfrüchte rausschmecken und so. Natürlich will man ein bisschen posieren, natürlich will man ein bisschen erzählen und so. Gehört auch ein bisschen dazu, aber die Realität ist, wichtig ist, was schmeckt und gefällt.
Das heißt, wenn er aus dem Fass kommt, reicht das vom Alkoholgehalt, dass der dann quasi aus dem Fass noch brennbar ist, oder ist das schon zu viel Wasser?
Nochmal bitte, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Wenn der mit 60-70% Alkoholgehalt aus dem Fass kommt, reicht das dann schon, dass der brennbar ist, oder ist da immer noch zu viel Wasser drin?
Oh, das ist eine gute Frage. Müssen wir mal probieren, ob man den anzündet. Ich weiß, dass Stroh 80 brennbar ist. Also wir sind da an der Grenze, wo es eigentlich gehen müsste. Aber ganz ehrlich, man kann natürlich Whisky Fassstärke kaufen, Cask Strength. Aber ganz ehrlich, der Scheiß ist zu teuer, um ihn anzuzünden. Das habe ich nie ausprobiert. Irgendwo da in der Ecke ist natürlich die Grenze, wo es brennbar wird.
Ja, ist es sehr hilfreich, chemisch versiert zu sein, um Whisky zu produzieren, jeweils bezogen auf die Prozesse der Fermentation, Destillation und Reifung?
Oh, das müsste man Leute in der Destillerie fragen. Also natürlich, was ich bei der Destillation erzählt habe, natürlich geht es immer um die Frage, wo setzt man den Cut? Na, also ab einem bestimmten, also wo trennt man den Vorlauf ab, wo trennt man den Nachlauf ab? Das ist natürlich auch ein bisschen sinnvoll zu wissen, was da passiert. Bei der Gärung, Mikrobiologie, natürlich muss man mit den Fässern so eine gewisse Vorstellung davon haben, was man damit macht. Aber in der klassischen Whisky-Produktion funktioniert ganz, ganz viel immer noch über Sensorik. Also das heißt, die Leute probieren das Zeug einfach. Wir haben in den Destillerien die Master-Distiller, die natürlich lebensmitteltechnisch außerordentlich versiert sind, aber die natürlich auch dieses Geschmacksgefühl dafür haben, was sie da gerade tun. Also da ist einerseits natürlich sehr viel Technologie bei. Lebensmittelproduktion ist natürlich ein industrieller Prozess, egal welches Lebensmittel man produziert. Aber gerade in der Whisky-Produktion gibt es sehr viele überkommene Prozesse, auch sehr viele überkommene Standards letztendlich, die das Produkt Whisky auch ausmachen. Das heißt, es ist nicht so wie in der Produktion vieler anderer moderner Lebensmittel, wo man wirklich technisch, prozessorientiert, analytikorientiert arbeitet, sondern beim Whisky ist da eben noch sehr viel Sensorik und Erfahrung bei.
Man soll ja täglich 1,5 Liter Flüssigkeit trinken. Zählt Whisky da dazu? Reicht das, wenn ich einfach am Tag 1,5 Liter Whisky trinke?
Nein, aus drei Gründen. Erstens, bei 1,5 Liter Whisky hast du natürlich nicht 1,5 Liter Wasser, sondern ein bisschen weniger als 1 Liter Wasser, was zu viel ist. Zweites ist natürlich, dass Alkohol Wasser auch treibt. Das heißt, man verliert dabei Wasser, man dehydriert, wenn man sich besäuft. Zumindest ein kleiner Teil des Katers auch am nächsten Tag, dass man einfach zu wenig Flüssigkeit getrunken hat, also zu wenig Wasser getrunken hat. Und der dritte Teil ist, du schredderst dir die Leber, wenn du das machst. Alkohol ist ein Zellgift, eines der stärksten Zellgifte, die wir so im Alltag aufnehmen, außer vom Aflatoxin im Kaffee. Also man sollte tatsächlich da den Alkohol nicht mitzählen. Davon kann ich nur abraten.
Gibt es Whisky, welcher nicht so viel Alkohol enthält und dennoch viel Geruchsaroma hat?
Oh, das könnte bestimmt ein Whisky-Experte beantworten. Also es gibt ja diese Spannbreite zwischen etwas über 40 und bis zu 60, 65% bei den Fassstärken. Wenn ich das jetzt aus chemischer Sicht beantworten sollte und nicht als Spirituosenhändler, der das natürlich aus Alltagserfahrung weiß, dann würde ich sagen, dass viele Aromastoffe eher in Alkohol löslich sind. Zum Beispiel hat man bei Whisky das Problem, wenn man das mit Wasser verdünnt, dass viele, die langkettigen Ester zum Beispiel, Fettsäuren und so weiter, dass die beim Verdünnen ausfallen, weil die eben nicht so gut in Wasser löslich sind und dann verschwinden. Das heißt, tendenziell würde ich sagen, hat man in Whiskys mit höherem Alkoholgehalt mehr Aromastoffe, einfach weil die Aromastoffe da besser löslich sind. Und da lohnt es sich natürlich auch, Wasser reinzutun, damit diese Aromastoffe rausgetrieben werden und man sie in die Nase bekommt. Aber wenn man das jetzt auf dem Level von so, sagen wir, Whisky-Marken sagt, okay, der Whisky ist sehr intensiv und hat wenig Alkohol, der Whisky hat mehr Alkohol und so, das weiß ich nicht. Ich bin kein Spirituosenhändler und so viel habe ich noch nicht gesoffen, dass ich das klar beantworten könnte.
Eine letzte Frage. Die Person, die das eingesendet hat, hat offensichtlich deine Bio im Pre-Talks gelesen. Warum eigentlich Cockers?
Weil Cockers außerordentlich niedrig sind und ich mal ein Cocker-Selfie gemacht habe und ja, keine Ahnung, Katzen mache ich auch, aber Katzenbilder haben alle, ne?
Ja, Cocker-Bilder haben nicht alle.
Nee.
Dann würde ich mich bei dir bedanken. Und nochmal ein Prost.